Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Ja, gute Frage. Die üblichen Verdächtigen kommen aus Babadook. Wir müssen das, glaube ich, jetzt so handhaben, dass wir ganz klar das erzählen, was man vor einem Spoiler erzählen kann, weil es gibt eine ganze Menge zu erzählen, was wir garantiert erst nach einem Spoiler-Alarm preisgeben können. Ja, wir, das sind heute Tom, Thomas und Hendrik. Also.
Soll ich zusammenfassen?
Möchtest du mal zusammenfassen?
Ich versuch's einfach mal. Da ist die Frau in den Sozialberufen so ein bisschen gestresst und auch noch ein bisschen mehr gestresst durch ihren Sohn, der recht sonderbare Eigenheiten hat. Immer unters Bett guckt, weil er eben, wie das Kinder wohl in dem Alter ganz häufig haben, Angstzustände hat. Aber auch von der Angstlust getrieben wird und sich immer Geschichten auch rauspickt, die seine Mutter ihm vorliest und die das so ein bisschen befördern. Es ist eine Situation, in der, glaube ich, ganz viele stecken. Es ist stressig im Beruf. Es gibt auch eine traurige Vorgeschichte, warum die Mutter mit ihrem Kind allein ist. Und es entwickelt sich alles mit einer hohen Konsequenz zum Finsteren hin. Habe ich was vergessen, was wesentlich ist? Ich glaube, ich habe es ziemlich genau umrissen.
Ein wesentliches Element fehlt, wie in jedem Horrorfilm. Wir haben ja einen Horrorfilm gesehen, nämlich, dass es eine Geschichte gibt eines möglichen Monsters. Das ist in dem Fall der Babadook, wie der Filmtitel schon heißt. Der spricht sich im Film sehr, sehr viel gruseliger aus und braucht auch nur drei Klopfen. Und das erinnerte mich übrigens an Conjuring, nicht das Einzige, was mich bei Babadook an Conjuring erinnert hat. Und er macht auch ganz viel richtig, indem er auch erstmal, das ist ja ein australischer Film, der wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Geld, aber dafür sehr viel Geschmack investiert hat. Er hat das in allem, in diesem ganzen Setting, auch das Buch, aus dem Babadook kommt, eben auch ganz, ganz passend und stimmig eingesetzt, dass es wirklich auch das tut, was es tun soll, nämlich gruseln. Aber damit ist es nicht getan, oder?
Ich habe ja immer so ein bisschen Problem. Ich frage mich immer, warum setze ich mich in einen Film, der mich gruseln will? Es gibt nur verdammt wenige Filme, die schaffen mir irgendwie im Nachhinein die Kaufentscheidung, die Reingehentscheidung zu rechtfertigen. Ich versuche es halt dann mal über die Qualität oder über die Originalität. Und ich habe mit diesem Film, Horrorfilm, genau das gleiche Problem gehabt, das ich mit den meisten Horrorfilmen habe, nämlich, dass sie einer Inflation unterliegen. So viel kann ich sagen, ohne irgendwas zu spoilern inhaltlich, weil ein wie immer gearteter Horrorfilm kann nur aus einem bestimmten Werkzeugkasten schöpfen. Und um es zusammenzufassen, dieser Film hatte einige sehr gute, subtile Momente und Elemente, aber wie immer im Horror, jedes Element unterliegt einer Inflation und funktioniert nur so und so mal und dann muss was Neues kommen, weil die Aufmerksamkeitsspanne das ist, worauf es abzielt in dem Moment.
Das heißt, du sagst, dass im Film es zu oft vorkommt.
Genau, es darf im Film nicht zu oft vorkommen, es darf dieses Klopfen nicht zu oft vorkommen, es darf eine bestimmte Beleuchtung nicht zu oft vorkommen und es muss irgendeine Art von Steigerung rein und die muss durch ein neues Element sein, eine neue Ausleuchtung, ein neues inhaltliches Element, neuer Gegenstand, neue Perspektive, irgendwas. Und jeder Horrorfilm muss gegen diese Inflation irgendwie ankommen. Und aber an einem bestimmten Punkt wird er dadurch unsubtil. Und genau wie fast jeder Horrorfilm, den ich je gesehen habe, funktionierte ab diesem Punkt nicht mehr. Für mich jedenfalls.
Jetzt ist der Punkt, wo wir den Spoiler-Alarm setzen.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Ich muss nämlich jetzt ein bisschen weiter ausholen, damit ich erklären kann, warum der mir, obwohl er dann irgendwann unsubtil wird, da hat Hendrik völlig recht, warum er mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen hat, weil ich halte ihn überhaupt nicht mehr für einen Horrorfilm. Gar nicht mehr. Ich sehe einen Jungen, der alterstypisch Monsterangst hat, dadurch, dass er seinen Vater verloren hat und dass seine Mutter mit dem Tod des Vaters absolut nicht zurechtkommt, auch anfängt, diese Monsterangst viel intensiver zu erfahren und davon auch nicht mehr loskommt. Und er ist auch so ein bisschen ein Arschlochkind, wie es halt auch manchmal vorkommt. Er wird langsam so weit, dass man ihn schon therapieren müsste. Die Frau, die Mutter, lässt das Kind eben nicht therapieren. Ja? Was dann so weit geht, dass sie als alleinerziehende, schlecht verdienende Mutter, die sich dann auch mit ihrer Schwester überwirft und dann gar keine Unterstützung mehr hat, letztlich dem gleichen Krankheitsbild sich anschließt, praktisch von ihrem Kind. Für mich war das eine Geschichte von zwei, die irgendwann so paranoid werden, ja, dass sie sich selbst das Leben zur Hölle machen. Da ist nichts. Da ist nichts real in dem Film. Und für mich, das ist immer wie bei einer fantastischen Geschichte, also bei einer fantastischen Literatur. Du kannst dich immer entscheiden, gibt es das Monster oder gibt es das nicht? Und ich habe relativ früh diesen Film immer so durchdacht, als es gibt das überhaupt nicht. Und dieses Monster existiert nur in den Köpfen dieser beiden Personen. Und der Film gibt überhaupt keinen Hinweis, dass es tatsächlich den Babadook gibt, sondern wenn man ihn ausklammert, habe ich den Film so gesehen, es sind einfach diese beiden, die durchdrehen und dann passt auch das Ende. Aber darüber können wir vielleicht gleich nochmal reden.
Das ist jetzt schwierig. Mit der Interpretation kann ich mich nicht anfreunden. Ich gehe ja in einen, also die Motivation, warum gucke ich mir so einen Grusel an, die hier gerade aufgeworfen wurde. Ja, ich gucke mir das an, weil ich irgendwie dieses wohlige Angstlustgefühl vor dem Übernatürlichen irgendwo auch genieße, wenn ich den Kopf hinreichend genug abgeschaltet bekomme. Das funktioniert aber nur dann gut und gute Gruselfilme sind für mich die, die am ambivalentesten daherkommen. Für dich war es jetzt die Entscheidung, die du bewusst irgendwie oder die du unwillkürlich getroffen hast. Es ist alles, was ich da gezeigt bekomme, ist quasi die Verkörperung dieses ich bin nicht okay, du bist nicht okay, dieser Beziehung. Das wäre jetzt so meine Interpretation nicht. Der Film versucht das so für mich ein bisschen halbgar, eine ganze Strecke lang mir das einzureden. Aber so ist er am Ende für mich dann trotzdem in der Interpretation nicht schlüssig und kippt dann in das, was du als grell überstrapaziert jetzt vielleicht, wenn ich das mal so zusammen darf, bezeichnet hast. Es ist mir einfach alles zu drastisch und nicht mehr subtil und nicht mehr ambivalent genug. Der von dir vorhin zitierte Conjuring schafft das viel, viel besser.
Was ich sehr genossen habe, war, dass in den Fernsehbildern praktisch immer das Material präsentiert wurde, was sich dann in ihr manifestiert hat. Was mich auch immer mehr in diese Richtung geschoben hat, dass es in Babadook gar nicht gibt. Ästhetisch sehr schön ist dieses Buch, aus dem das alles herauskommt. Also praktisch der Kernpunkt der Paranoia sozusagen. Und dann tauchen, es ist nämlich so eine Art, wie würde man das einordnen, wie aus den frühen Stummfilmen oder wie der Nosferatu, der alte von...
Hat so was Expressionistisches irgendwie, genau. Ja, genau. Mhm.
Ein bisschen so der Herr Schreck, ja, steckt da auch so ein bisschen drin. Ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild. Und dann haben sie auch Filmausschnitte aus der Zeit, die das dann auch wieder nochmal untermalen. Damit habe ich mir die Zeit vertrieben, die euch vielleicht ein bisschen langweilig geworden ist.
Also ich hatte in der Zeit durchaus meinen Spaß an guter handwerklicher Arbeit, weil zum Beispiel der Film es unglaublich gut geschafft hat, diese Überreizung bei Schlafmangel durch Kameraperspektiven, durch ganz kurze Ausschnitte von dem sich drehenden Autorad, von den Baumwipfeln und wie das zusammengestellt wurde. Und manche Sachen haben funktioniert, wie eben diese Inszenierung dieser Wahrnehmung von ihr, wie sie einfach aufgrund des Schlafmangels und aufgrund des Stresses langsam durchdreht und dann irgendwann anfängt auch tatsächlich, weil das auch so ein bisschen an den Zuschauer übertragen wird, weil dieses Kind ist irgendwann tatsächlich für dich als Zuschauer so nervig, dass du wirklich verstehen kannst, wenn sie es anschreit in dem Moment. Das wird dir so subtil so ein bisschen mit übertragen. Und das hat er richtig gut hingekriegt. Auf der anderen Seite hatte ich dann eben diese absolute Standardware hier und da, wo ich mich geärgert hat, in dem Moment, in dem diese Viecher rauskommen aus dem Loch in der Wand, weißt du schon, dass dieses Loch nicht da ist.
Hat mich nicht enttäuscht, hat zu dem Zeitpunkt ja schon zu meiner Theorie gepasst. Was mir nicht so gefallen hat, war das Ende, für das sie sich entschieden haben. Wollen wir schon über das Ende sprechen?
Ja, können wir machen. Auch da würde ich fast sagen, weniger ist mehr. Ne? Da ist auch wieder zu viel Entlarvendes drin. Das, also was für mich den großen magischen Reiz von richtig gutem Grusel ausmacht, ist der nichts erklären. Es ist, weiß ich was, das Urböse. Es ist was auch immer. Also etwas Unerklärliches, das uns Wachbewusste hintertreibt, vorführt, dazu bringt, überzuschnappen. Und dieses Ende ist so, na, ich will nicht sagen, es ist nicht erwartbar, aber dieses Ende ist so kunstlos, ein bisschen.
Weiß ich unterbrechen darf, es schmeckt es auch für mich dann küchenpsychologisch.
Schmeckt nach Wurm irgendwie, ja.
Wenn ich schon in dieser Schiene bin, dass sie da vor allen Dingen das große Problem hat, dann muss man natürlich überlegen, hat der Regisseur am Ende den Babadook Babadook genannt, weil Baba in ganz, ganz vielen Sprachen das Wort für Vater ist. Für den Vater, der gestorben ist bei der Geburt dieses Kindes, die Frau, die damit mit dem Verlust unglaublich schwer zurechtkommt, in ihr Kind diesen Verlust projiziert, ja, der praktisch die Ursache und das einzige Abbild von diesem Mann ist. Und am Ende ist es ja so, dass Babadook in den Keller eingesperrt wird, ja, und gefüttert wird und Küchen...
Quasi, beide.
Ja. Ne? Sie haben ihn nicht exorziert, aber zumindest mal in den Keller hinein exorziert, ja, mindestens das und eingesperrt. Also haben sie praktisch den Dämon der Erinnerung an den Vater, der sie beinahe in den Wahnsinn getrieben hat, der sie beinahe dazu gebracht hat, dass sie sich umbringen gegenseitig, dann zumindest so weit unter Kontrolle, dass sie diese Erinnerung an ihn irgendwo in eine Ecke wegstellen und dann mit ihrem Leben weitermachen können. Mir hätte sehr viel mehr Spaß gemacht, wenn die Prophezeiung in dem Buch des Babadook einfach eingetroffen wäre. Sie hätte tatsächlich, wie es im Buch prophezeit ist, einfach auch ihren Sohn getötet, danach sich selbst. Und der Abspann läuft, während die Leute vom Jugendamt, nämlich genau eine Woche vergangen, während die Leute vom Jugendamt reinkommen und sie tot sehen, ihn tot sehen, den Hund tot sehen und damit die ganze Geschichte ihr Ende gefunden hat. Das persönlich wäre mein Ende gewesen für so einen Film, aber sie haben sich anders entschieden und ich kann mich aber noch nicht mal an einen Horrorfilm erinnern, der so ein Ende hatte. Wo tatsächlich beide überleben. Welcher denn?
Ich fand das sogar direkt, Entschuldigung, ich fand das sogar eigentlich fast ein direktes Zitat. Und zwar nicht in dem die beiden Hauptfiguren, die auch Hauptopfer sein sollen, überleben, sondern ich fand es ein indirektes Zitat, weil ich musste die ganze Zeit bei bestimmten Elementen an The Haunting erinnern. Das ist ja einer der wenigen Horrorfilme, die mir als Kind wirklich, die mich nachts ans Bett meiner Mama getrieben haben. Und ansonsten fand ich als Kind Horrorfilme schon bescheuert, weil der hat sich diese Subtilität durchzuziehen getraut. Und zwei Zitate habe ich wiedergefunden, nämlich dieses Klopfen. Dieses wütende Klopfen und dieses Etwas will rein. Aber am Schluss heißt es genauso von The Haunting, du kannst das Böse nicht besiegen, du kannst es nur schlafen legen, du kannst es nur beruhigen für eine Weile. Und so kann ich diesen Schluss verstehen. Aber für mich war das im Grunde ein Zitat und deswegen hat mich der Film das überhaupt nicht überrascht. Wobei ich sagen muss, es gefällt mir trotzdem besser als das Ende, das du vorgeschlagen hast. Ich denke mir jetzt nicht spontan was Drittes aus, wo am Schluss alle tanzen. Das wäre dann Bollywood.
Originell fand ich ihn schon. Was jetzt aber, wenn du The Haunting ansprichst, vielleicht auch meinem schlechten Gedächtnis geschuldet ist, dass man mich mit Dingen überraschen kann, mit denen man mich vor 15 Jahren schon mal überrascht hatte und ich es einfach nicht mehr auf dem Schirm habe.
Ja, mir fehlt auch zum Schluss die böse Konsequenz.
Also ich habe was ihr so als Überdosis empfunden habt, war für mich wie so eine rituelle Wiederholung, wo immer die Schraube etwas weiter gedreht wird und immer die Schleife etwas enger geflogen wird und für mich dadurch was positiv Klaustrophobisches.
Und vor allen Dingen, er hatte auch so, das ist mir bei einem Stilelement aufgefallen, um mich rechtzeitig, das ist mir während des Films auch schlichtweg einfach nicht eingefallen, gewissermaßen auf deine Deutung zu bringen, hätte der Film in irgendeinem Moment mehr noch diese zwei in ihrer Isolierung zeigen müssen, und zwar zusammen, weil sie ja irgendwann auch diese Psychose teilen.
Es ist halt schon ein gerüttelt Maß an expressionistischen Elementen.
Lexikon geblättert.
Wenn ich so eins hätte. Ja, das sollte
man bei Horrorfilmen immer dabei haben.
Küchenpsychologie, 38. Auflage, ja, auch im Dunkeln zu lesen. Bücher im Dunkeln zu lesen, nein, Bücher, bei denen es nach dem Lesen dunkel wird. Wir vergeben jetzt mal Punkte.
Ich würde als Erster 4 Punkte würde ich dafür geben.
Also ich würde mich auch auf 4 einigen. 2 für solide schauspielerische Leistung, kann man durchaus sagen. Und 2 dafür, dass er handwerklich ziemlich gut war. Und da bin ich auch bei 4.
Also ich bin mit einer ziemlich hohen Punktzahl im Kopf rausgegangen. Habe jetzt versucht, haben während des Gesprächs... Nein, lass mich nicht drücken. Also ich bin weiterhin bei mindestens 7 Punkten für den Film. Dieser Podcast steht natürlich auch wieder unter Creative Commons. Das heißt, ihr könnt ihn, wenn ihr nicht kommerziell seid, überall einbinden und weiter nutzen, wo ihr wollt, wenn ihr uns als Quelle nennt. Dankeschön.